Einen herzlichen guten Morgen mit einem lieben Gruß von meinen zwei Ponys, die im Bild den Regenbogen genießen. Mache dich auf und werde Licht. So steht es in Jesaja 60, Vers 1. Und es geht weiter, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich habe das Privileg, dass ich schon 1965 in der Studentenmission in Deutschland, also vor über 50 Jahren, zum Glauben finden durfte. In einer sehr kleinen und sehr schwachen Gruppe. Aber für meine Bekehrung hat es gereicht. Mache dich auf und werde Licht war damals ein wichtiges Wort. Seither bin ich als ein Wanderer zwischen den Welten unterwegs. Und das waren sehr unterschiedliche Welten. Ob als Offizier im Jagdbombergeschwader der Bundeswehr, mitten im Kalten Krieg, als Student der Elektrotechnik oder der politischen Wissenschaften, in der Arbeit der Studentenmission, mitten in den 68er Unruhen, Leben in einer Wohngemeinschaft, 30 Jahre als Hochschullehrer an der Uni, als Berater, immer zwischen den Konfessionen, Mitglied in der evangelischen Kirche, jahrzehntelang Mitglied in der katholischen Kirche, ohne Mitglied zu sein, sehr spät in einer Heimat in der Gemeinschaft Emanuel, einer katholischen Laiengemeinschaft, in der viele Nichtkatholiken mit drin sind. Und ich habe immer in dieser Zeit auch diesen Blick für die politische Verantwortung gesehen, wo immer sie ist. Das ist uns, was es diese Tage auch umtreibt. Ob es nun im Verein Deutscher Ingenieure war oder bei der Umstellung des gesamten Studiums in Deutschland auf Bachelor Master oder als Dekan in der Hochschule oder für den politischen Zukunftsdialog im Bundeskanzleramt. Es war immer das gleiche Thema. Mache dich auf und werde Licht. Das war in meinem Leben und ist auch heute immer wieder der Wegweiser. Und es ist immer wieder der Aufruf, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Und das möchte ich euch heute zurufen, auch zu Hause, wo immer ihr seid. Ich habe das so oft als Navigationsanweisung von Jesus gehört. Licht einschalten und nicht im Dunkeln fahren. Darf Gott dich mit diesem Ruf jetzt unterbrechen? Er hat nämlich Probleme mit dieser Welt. Und dazu sind wir bestimmt, ihm zu helfen. Also Navigation einzuschalten. Das Ziel ist, Jesus entgegenzugehen. Mit Aufträgen, die er uns gibt und gegeben hat und immer wieder gibt. Und er bestimmt den Kurs, nicht wir. Er holt uns auf den Kurs zurück, wenn wir die richtige Abzweigung verpassen. Was wie im Verkehr, auch im wirklichen Leben immer wieder vorkommt. Er führt uns dann eben über Umwege, wie auch unsere Navis das machen, aber zum Ziel, und zwar dahin, wo er uns braucht. Zwischendrin tönt es dann immer, Ziel erreicht, aber das sind Zwischenziele. Und dann heißt es, wieder Navigation einschalten, starten. Erst Navigation einschalten, dann starten. Umgekehrt ist gefährlich. Das letzte Ziel wird in seinen Armen sein, in der Stunde unseres Todes und unserer Auferstehung. Dann ist unsere Reise zu Ende auf dieser Welt. Darauf komme ich später zurück. Diese Reise findet mitten in dieser Welt statt und mitten durch diese Hinwelt hindurch in die Ewigkeit. Weil wir von Jesus ewiges Leben bekommen haben. Wir sind Beauftragte Jesu. Und so heißt es doch im 17. Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 2 und 3. Der Vater hat Jesus Macht über alle Menschen gegeben, damit Jesus allen ewiges Leben schenkt, die der Vater ihm gegeben hat. Das ist das ewige Leben. Den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Das heißt doch, ewiges Leben ist jetzt schon da. Das ist das Angebot und die Aufgabe. Ewiges Leben in diesem Sinn gibt es nur bei Jesus. Er allein kann das schenken. Und ewiges Leben heißt, ich erkenne den Vater und ich erkenne Jesus und erkenne damit, was sie wollen und was sie von mir wollen. Das gipfelt dann im Vers 10 des gleichen Kapitels. Alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Und damit sind wir gemeint. Da leuchtet auch in diesem Kunstwerk heraus, was ihr rechts seht. Man erkennt daraus Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott, so heißt das. Man sieht unten die Füße eines Menschen. Dann sieht man die Dornenkrone und das leuchtende Gold als Zeichen der Ewigkeit, das jetzt schon da ist. Diese Skulptur hat mein Schwager vor über 30 Jahren gemacht, als er Mitte 20 schweren Krebs hatte. Lymphkrebs, Lungenkrebs. Er war unheilbar krank und hat mitten in der Therapie die Behandlung unterbrochen, weil für ihn klar war, er wird sterben. Er lebt heute noch, 30 Jahre später. Jesus ist Herr über Leben und Tod. Und Jesus sagt, in denen, die mein Wort aufnehmen, bin ich verherrlicht. Denn alles, was ich, Jesus, vom Vater bekommen habe, das sollt auch ihr bekommen. Von mir, Jesus. Dann bedeutet ewiges Leben doch einfach, Jesus verherrlicht sich in mir. Jetzt. Und was heißt das? Er verherrlicht sich in mir. Will ich mich dazu aufmachen? Und in dieser Verherrlichung steht im 1. Korintherbrief 3, Vers 17, der Tempel Gottes ist heilig und der Tempel Gottes, das seid ihr, das bist du. Du bist der Tempel Gottes. Er ergreift Besitz von mir, er ist Herr in mir. Nicht mehr ich bin Herr über mich, sondern er über mich. Nicht mehr ich habe das Sagen, sondern er. Nicht mehr ich habe die letzte Kontrolle über mein Leben, sondern er. Nicht ich entscheide über Leben und Tod, er entscheidet. Es ist immer wieder die Frage, ob du in deinem Leben immer wieder bewusst diese Herrschaft an Jesus übergeben hast. Oder du hast sie übergeben und am nächsten Tag ist es schon wieder anders. Weil mein Dickschädel größer ist als der von Jesus. Es gibt diese schöne Frage, die Macht des Heiligen Geistes und die Kraft des menschlichen Wollens. Wie oft verwechseln wir das? Immer wieder zurück zu dem Punkt, was ist die Herrschaft Jesu über mein Leben? Und manchmal, wenn es kritisch ist, gehen wir dann nicht auf sicher ist sicher und hören mal lieber auf uns selber. Zumindest in Berufsfragen, da versteht ja Jesus nicht so viel davon, oder? Wenn Jesus von uns in allen Lebensbereichen Besitz ergriffen hat, dann haben wir jetzt schon ewiges Leben. Und er sagt in Johannes 17, die Verse 16, 17 und 18, 6, 17 und 18, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch sie in die Welt gesandt. Moment, da wollen wir einen Augenblick dabei bleiben. Wir sind Beauftragte Jesu Christi. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber in dieser Welt. Immer und überall, an jeder Stelle unseres Lebens, ob Familie, Gemeinde, Beruf oder Gesellschaft. Und das wollen wir uns nochmal etwas genauer angucken. Das ist ein bisschen kompliziertes Bild, aber es scheint mir sehr wichtig. Das Leben des Christen in seiner Reifung hat zwei Bekehrungen. Die Ausgangslage ist, wir sind mitten in der Welt, von der Welt und leben in der Welt. Das Ziel ist, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und das hat zwei Stufen. Normalerweise bei unserer Bekehrung sind wir befreit von den Gesetzen der Welt. sehnen uns nach der christlichen Gemeinde und erleben die erste Bekehrung. Wir sind nicht mehr von der Welt und sehr häufig, Welt, bleib du weg. Ich bin jetzt nur noch auf Gott konzentriert und alles dreht sich darum. Das ist gut so. Im Laufe der Zeit entdeckt man oft, dass auch in diesen Lebensräumen von christlichen Gemeinschaften und ganz enger Gemeinschaft ich zwar nicht in der Welt bin, aber es riecht dann oft sehr stark nach Welt, weil alle weltlichen Probleme da auch auftauchen. Und plötzlich stellt man fest, also ich bin zwar nicht in der Welt und ich bin jetzt in meinen schönen, frommen Kreisen, aber da ist auch nicht alles in Ordnung. Was man am Anfang in der ersten Begeisterung oft gar nicht sieht. Und wenn du diesen gewissen Frust über die christliche Gemeinschaft hast, dann ist es Zeit für die zweite Bekehrung. Ja, nicht von der Welt, sondern in der Welt, weil das Reich Gottes ist überall. Überall. Auf meiner Wanderung zwischen den Welten habe ich erlebt, dass die Navigationsaussagen durch Jesus tragen. Auch dann, wenn sie mir nicht passen und wenn sie schmerzhaft sind. Und ich habe immer wieder erlebt, dass das Reich Gottes überall ist. Und auf keinen Fall nur in christlichen Gemeinden. Da sehr häufig, aber auch nicht immer. Auf jeden Fall ist Reich Gottes überall da, wo Christen leben, arbeiten und Gemeinschaft haben. Auf diese Art und Weise und wie wir das tun, werden wir glaubwürdig, werden wir sichtbar, mitten in den Familien. Was für eine Chance ist die Corona-Krise, dass Jesus in unsere Familien kommt. Weil die sind ja jetzt zu viel zusammen. Wir können ja gar nicht ausweichen. Mitten in den Betrieben. Was für eine Chance in Ländern wie China, wo sich das Evangelium in den betrieblichen Gemeinschaften ereignet oder eben nicht. Was für eine Chance mitten in den Verwaltungen. Ich denke nur an das, was Leiter von Jugendämtern und Sozialämtern im Moment durchmachen. Ich höre von Kollegen, die dort sind, wie Mitarbeiter heulend zusammenbrechen unter den Lasten. Reich Gottes mitten in den Umgebungen, mitten in den Krankenhäusern und nicht nur in den Intensivstationen. Seit über einem Jahr Ausnahmesituationen. Was für eine Chance für das Reich Gottes. Mitten in den Konzernen, wo plötzlich Zehntausende von Arbeitsplätzen in Frage gestellt sind. Wo ganze Betriebe geschlossen werden müssen wegen Corona, ein halbes Land plötzlich steht und dann wieder nicht mehr und man mit den Aufträgen nicht nachkommt. Mitten in den Verbänden, mitten in der Politik. Und oft habe ich Reich Gottes mehr gefunden in Betrieben, oft an Stellen, wo nicht offiziell davon die Rede war, dass hier Christen am Werk sind. Oft habe ich da den großen Segen gefunden. Oft habe ich viel zu spät erkannt, wie viele christliche Brüder und Schwestern mit vollem Bekenntnis genau in diesen Strukturen irgendwo drin waren und wirksam waren. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat mir nach 8 Jahren, nachdem sie bei mir war, bei der Verabschiedung eine leitende Mitarbeiterin gesagt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich gemerkt, dass ich Christin bin? Da sagte ich, nee. Da sagte sie, das ist auch gut so, dass Sie es nicht gemerkt haben. Ich wollte nämlich nicht verhindern, dass ich eine Sonderstellung kriege bei Ihnen, sonst wäre die Wirksamkeit des Reiches Gottes nicht so möglich gewesen. Was für ein Lebenszeugnis. Klappe halten, da sein, Reich Gottes verbreiten. Und ich habe erst im Nachhinein erkannt, welchen Segen Gottes durch sie hineinkam. Gespürt habe ich das. Aber es wurde im Nachhinein oft viel deutlicher. Das ist irritierend und ermutigend zugleich. Irritierend, weil wir doch eigentlich hoffen, dass unsere Gemeinden, Kirchen und christlichen Werke immer ihrer Zeit voraus sind und Vorbilder sind, nicht nur für die persönliche Nachfolge, sondern auch für die Art und Weise, wie wir den Betrieb Kirche führen oder den Betrieb Gemeinde. Ermutigend ist es vielleicht ganz erstaunlich, das in unseren Unternehmen, in unseren öffentlichen Einrichtungen. Und hört mal in die eigene Gemeinde rein, wie viele Menschen an Stellen sitzen, wo sie auch das tun. Genau dort, in der Art und Weise, wie sie arbeiten, ihrer Umgebung Prägung verleihen und nachhaltig den Geruch Christi verbreiten, wo immer sie sind. Es scheint mir, als seien die Christen mit ihrer glaubwürdigen Nachfolge stärker gefragt denn je, mitten in der säkularen Umgebung. Etwas paradox, bleib ihr mit der Bekehrung von Leib, aber als Christ kann ich dich gebrauchen. Und man dann oft erlebt, auch von Leuten, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben und sie auf den Kopf zufragt, sag mal, kann ich für dich beten? Der andere antwortet in der Regel immer, selbstverständlich ja. Sowas wie stellvertretendes Christsein. Ja, tritt ein. Tritt ein für die. Glaube für die, die noch nicht glauben können. Und sie werden von deinem Glauben angesteckt. Gleichzeitig erleben wir die zunehmende Skepsis gegen alles, was aus den Organisationen der großen Kirchen, kirchlichen Vereinen, aber auch aus den Verbänden der Freikirchen kommt. Und ich möchte in all dem hinein aufrufen, Licht in der Welt zu sein. Es spielt keine Rolle, ob es der Betrieb ist oder der Bus oder die christliche Gemeinde oder der Konzern oder die Verwaltung. Das ist Jesus völlig egal. Das ist nicht seine Dimension. Er will Licht in diese Welt bringen. Deswegen möchte ich dich aufrufen, Licht in der Welt zu sein, mitten auch in einer digitalen Welt. Ein ganz wesentliches Mittel dazu ist die Wartungsintervalle. Und von einem solchen Wartungsintervall, dass wir das sind, Licht in der Welt, möchte ich euch kurz erzählen. Ich sitze zu Hause auf dem Sofa, meine Frau ruft mich und bekommt keine Antwort. Ich bin wieder mal in meinem Mail-Account versunken und wollte gerade noch nach den neuen WhatsApp-Nachrichten schauen. Nach einiger Zeit erinnere ich mich daran, dass sie gerufen hat. Ich rufe sie, sie reagiert nicht. Sie sinkt ein Stockwerk höher im Netz. In kurzen Abständen höre ich Musik aus dem iPad. Sie ist sicher gerade wieder im Internet versunken, in YouTube. Sie sucht Interpretationen eines Schubert-Lieds, das sie gerade übt. Ich checke weiter meine WhatsApps. Es ist kurz vor 23 Uhr. Eine SMS klingelt. Enkel David schreibt auf dem Account seines Vaters: Opa, morgen um 9 Uhr schwimmen. Ich antworte okay und stelle mein iPhone auf Schlafmodus. Schluss für heute. Denn jeden Abend um 23 Uhr habe ich ein Date mit meiner Frau. Egal, wo wir sind. Seit über 30 Jahren ist das unser Tagesabschluss. Ob im Netz oder live. Und seit über 30 Jahren beten wir morgen um 6.30 Uhr, egal, wo wir sind, ein Hingabegebet an den Heiligen Geist. Zu Hause, im Bett, im Zug, im Hotel, im Auto. Morgens bei den Mails sind bei mir die Losungen immer die erste Mail, die aufpoppt. Gott sei Dank, sonst würde ich es vergessen. Ich gehe dann oft zu Jesuit Prayers Online in den Tag, dauert 10 Minuten und ist super bequem. Ich muss nicht nachdenken, was ich beten soll. Bibel lese ich nur noch über Bibelserver, das ist bequemer. Wir brauchen diese Wartungsintervalle auf unserer Reise. Nicht nur ab und zu, täglich. Wir brauchen diesen Rhythmus, Ritus des Ausrichtens auf die Navigation Gottes. Sehr banal, sehr praktisch, sehr einfach. Such deinen Rhythmus. Dadurch ändert sich auch dein Leben. Das Wesen dieser Zeiten bleibt gleich. Lass dich unterbrechen, halt in, hör, bete, richte dich neu auf. Und was sollen wir nun eigentlich in diesen Situationen tun? Worauf kommt es an? Und dazu 5 Punkte. Erstens, das Wichtigste ist aufhören zu jammern. Ein für alle Mal. Das können wir als Christen auch gut in unserem Glaubensleben einüben. Hört auf zu jammern über Corona. Hört auf zu jammern über die Masken. Hört auf zu jammern über die Beschränkungen. Das ist nicht Gottes Absicht. Erst Gott loben und preisen und dann können wir ja gerne mit den Bitten kommen. Können wir aufhören zu jammern? Und diesen Impuls des Lobpreises als das erste machen, egal was ist. Und das zweite ist, es gilt anzupacken und zu gestalten. Die Zeit für Grundsatzdebatten ist dahin. Noch dazu in Corona-Zeiten. Es ist keine Zeit für endlose Diskussionen, wie man es vielleicht machen könnte, sollte, wollte. Es ist Zeit des Gestaltens der digitalen Welt und Zukunft. Es ist Zeit des Gestaltens einer Schule der Zukunft in neuer Schule, ohne Grundsatzdiskussionen. Es ist Zeit des Gestaltens der Energiewende und so weiter. Das Dritte ist, es gilt lernen, zu leben im Netz über Generationen hinweg, für die Alten und für die Jungen, egal wie und wo. Das ist schon seit vielen Jahren so. Und es geht darum, dass wir betend einstehen mit allen auf neuen Wegen. Weil wir können unsere Gebetsgemeinschaft jetzt mit unseren Brüdern im lokalen Süden direkt online machen, wie wenn sie hier wären. Das konnten wir zwar theoretisch schon vor 10 Jahren, aber wir haben es nicht gemacht. Jetzt kann es ganz normal werden. Als Viertes gilt es zu lernen, wie wir mit diesem permanenten Online umgehen. Und da ist die wichtigste Aufgabe, Räume zu entdecken, in denen wir offline sind. Handy aus, abschalten, Stille. Einer meiner schwächsten Punkte. Schließlich wird das nur funktionieren, wenn wir als Letztes betend und segnend und lobpreisend Gestaltung neu entdecken und es dann auch tun, weniger im Sinn des akademischen Nachdenkens. Es ist keine Zeit für Akademiker, es ist Zeit für Menschen, die tun und handeln. Also raus aus dem Elfenbeinturm, mache dich auf und werde Licht, rein in die Realität, aber im Vater und in Jesu bleiben. Navigation einschalten, immer und überall, immer starten, weil er den Weg weiß. In jedem Augenblick meines Lebens will ich dich verehren, haben wir vorher gesungen. Jesus gibt die Ziele vor, auch die Zwischenziele und das letzte Ziel. Natürlich sind wir dabei mitten in der Welt, weil wir da auch dringend gebraucht werden. Aber um es nochmal scharf zu sagen, nicht primär, weil Menschen ein Problem haben, sondern weil Jesus ein Problem hat. Und er will uns zeigen, in welches Problem wir reingehen sollen. Das ist aber ein wichtiger, ganz wesentlicher Unterschied. Er sucht Arbeiter und Arbeiterinnen im Weinberg. Und da gehen immer wieder Stürme um. Aber er ruft uns, um zu entwerfen, um zu gründen, um zu bauen und zu pflegen. Manchmal auch zu ernten. Häufig sind wir aber auf der Bauseite und der Säseite und jemand anderes erntet. Darum mache dich auf und werde Licht. Und nimm den Deckel vom Kopf, damit man dich sieht. Und damit dein Licht leuchtet unter den Menschen, weil Jesus in dir lebt, wo immer du bist. Ich möchte schließen mit einem kurzen Auszug aus meinem Buch Die Kunst der kleinen Lösung. Die Stelle, die ich euch zum Abschied vorlese, handelt von einem Freund, einem Christen und Geschäftspartner. Und er war Obstlieferant, hat Großmärkte beliefert mit eigenem Unternehmen, die großen Lebensmittelketten wie Metro. Mein Freund Albert wusste, welches Tempo man an den Tag legen musste, um frisches Obst zum Kunden zu bringen. Er wusste, wenn man mal großzügig sein musste, damit es schneller geht. Und er kannte die Telefonnummer, die ihm weiterhalf. Irgendeine Nummer half immer. Er versorgte Deutschland mit Früchten, auch wenn es eng wurde. Albert hat Probleme gelöst. Er war kein Einzelkämpfer. Er kämpfte genauso gut im Team und wenn es sein musste, um die Existenz seiner Firma, genauso wie um die Zukunft von Freunden. Er fand immer eine Lösung. Bis auf ein Problem. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es gab keine Lösung im üblichen Sinn. Also suchte er für ihn den besten Weg, direkt so wie und pragmatisch wie immer, mit der Aussage, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Dabei blieb er. Jede Behandlung sollte ambulant ablaufen. Er machte die Chemo, er nahm die Medikamente, aber er ließ sich nicht gehen. Er war ein paar Jahre zuvor aus der Firma ausgestiegen, hatte sich am Bodensee eingerichtet und liebte die Obstwiesen. Und 3 Monate vor seinem Tod trat er auf die Jahrestagung unserer Gemeinschaft vor 400 Leuten zum Mikrofon und sagte: Ich bin jetzt am Sterben. Er tat das, weil er sich von allen verabschieden wollte. Und er erzählte: Das war mein Leben, das war mein Ziel, ein gnädiger Gott, die Lösung im Blick. Da muss man dazu sagen, der war überhaupt kein Redner. Im Sterben blieb er der alte Albert. Sobald die Ärzte ihm gesagt hatten, dass er vielleicht noch 4 Wochen zu leben hatte, ging er mit seiner Frau zum Bestatter, um den Sarg auszusuchen. Er wollte nicht, dass sie später über den Tisch gezogen wird und jemand die Trauer ausnutzte. Einige Tage vor dem Tod sagte er: So, jetzt ruf mal schnell beim Wirt an und handle einen guten Preis aus für den Leichenschmaus. Albert sorgte und löste Probleme auch jetzt. Später besuchte er noch die Leichenhalle, in der er aufgebahrt werden solle. Der Anblick entsetzte ihn. Doch es war weniger die Aussicht auf seinen vorletzten Liegenplatz. Nein, vielmehr fand er die Halle in einem schlechten Zustand. Darum bat er auf seiner Traueranzeige statt um Blumen um eine Spende mit dem Verwendungszweck Leichenhalle. Albert ist dann gestorben. Man sagt oft über Menschen, er ist gestorben, wie er gelebt hat. Das traf bei Albert zu. Er ging keinen Umweg, suchte nicht nach Auswegen. Er ging immer direkt auf die Lösung zu. Er hatte sein Telefon, er hatte seine Offenheit, er hatte seinen Glauben an das Diesseits und an das Jenseits. Mache dich auf und werde Licht. Amen.